Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Er ist der Schlaumeier vom Dienst im deutschen Fernsehen, bekennender Klugscheißer mit Riesenherz und ganz viel Humor. Das stellt er zum Beispiel immer wieder in der ARD-Rateshow. Wer weiß denn sowas unter Beweis? Zu Gast in SWR1 Leute ist der Ratefuchs-Comedian und Bestseller-Autor Bernhard Hoeker. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ich darf direkt eine Gegenfrage stellen. Habe ich wirklich mal gesagt, ich bin bekennender Klugscheißer? Also habe ich das wirklich dazu bekannt?
Habe ich gelesen und Sie haben sogar gesagt, Sie wären gerne Klugscheißer. Sie fänden Klugscheißer super.
Ja, dann bin ich bekennender Klugscheißer. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Aber gut zu wissen.
Weshalb können Sie Klugscheißer denn super finden?
Naja, also Wissen ist ja das, was uns Menschen weiterbringt, glücklich macht und unabhängig macht. Und Wissen erlangen wir nur, indem andere dieses Wissen loswerden. Und nur kluges Wissen ist gutes Wissen. Also somit hat man schon mal klug drin. Und der zweite Teil dieses Wortes, ich sag mal so, wer schon mal ein Verdauungsproblem hatte, weiß, wie schön es ist, wenn man...
So, und also, schon und haben wir wieder ein Wort positiv besetzt.
Ja, genauso möchte man natürlich auch das Kluge nicht behalten. Was bringt einem das?
Ich habe eine Sache noch unterschlagen bei all dem, was ich aufgezählt habe. Sie sind genetischer Halbpfälzer, 1970 in Neustadt an der Weinstraße geboren.
Oh ja.
Was meinen Sie mit genetischer Halbpfälzer?
Mein Vater ist Pfälzer. Und der kommt, also nicht Rheinland-Pfälzer, sondern richtig Pfälzer, der kommt aus Lö. Und meine Mutter ist Rheinländerin. Und somit habe ich die, wie ich ja finde, die beiden freundlichsten und offensten deutschen Kulturregionen in mir vereint. Das ist einmal das eigentlich ständig gut gelaunte, optimistische Rheinland und die unfassbar gemütliche Pfalz. Also wenn ich Pfalz höre, habe ich sofort, ich sitze sofort an Küchentischen mit Leuten. Man isst, man trinkt oder man ist in der Kneipe an einem großen Tisch und sitzt da.
Aber Sie sind ja weggezogen, da waren Sie ein Jahr alt.
Ja.
Aber trotzdem haben Sie diese Assoziation.
Ja, man nimmt die Gene ja mit.
Also so.
Das ist meistens so. Und ich habe auch meinen Vater mitgenommen, als ich nach Frankfurt gezogen bin. Der hatte ganz klassische, ich bin sehr stolz auf meinen Vater. Der hat angefangen als Postzusteller, also ganz klassisch. Und hat sich hochgearbeitet bis ins Ministerium als Sachbearbeiter Fahrzeugunfallbearbeitung. Ich war damals schon sehr stolz, dass ich dieses komplizierte Wort auch schon mit 14 Jahren aussprechen konnte. Und er ist natürlich Pfälzer geblieben und hat auch immer Kontakt natürlich zur Familie gehabt, eine riesige Familie, 14, 15 Geschwister. Natürlich, wenn da die Cousins und Cousinen zusammenkamen, war das immer ein Riesenhaufen.
Eine Riesenparty in der
genau.
Pfalz.
Und da waren
Sie waren dann öfters auch da.
Ja, wir waren immer da, haben Familienwanderungen gemacht, Feiern gemacht und das war immer ein Riesenfest.
Wie lange waren Sie jetzt nicht mehr in Neustadt, in Ihrer Geburtsstadt?
Oh, in Neustadt, da muss ich ehrlich sagen, ich habe bei Neustadt an der Weinstraße natürlich immer sofort, geht mein Herz auf, wenn ich dieses Wort nur höre. Aber zugegebenermaßen bin ich da relativ selten, weil ich sag mal, die Freundschaften, die man im ersten Lebensjahr knüpft, sind keine wirklich festen Bande.
Also dann wird es Zeit, dass Sie wieder hinkommen.
Ja,
in zwei Wochen am 7. April, da werden Sie dort sein für unsere SWR1 Lachwanderung. Können Sie mal kurz den Hörern so ein bisschen mundwässrig machen, was Sie dort erwartet?
Es gibt zwei Dinge, die Menschen glücklich macht. Das eine ist Lachen und das andere ist Wandern. Nur weiß man das manchmal gar nicht. Und dieses Projekt verknüpft das ganz hervorragend. Also wir starten in Musbach, in einem Weinkeller. Dort gibt es dann quasi ein kleines Programm von mir. Dann wandern wir gemeinsam 4 Kilometer und am Ende gibt es dann den zweiten Teil des Programms. Also es ist, normalerweise gibt es ein Soloprogramm mit Pause. Hier gibt es eine ziemlich große Pause, die man mit Wandern verbringt. Und vorher und nachher gibt es ein bisschen Programm.
Und wahrscheinlich auch Pfälzer Wein, nehme ich an.
Ich vermute mal, dass es Pfälzer Wein gibt, weil der dort eigentlich, glaube ich, aus allen Löchern fließt.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wer weiß denn sowas, fragt man sich fast automatisch, wenn man unseren Leutegast Bernhard Hoeker im Fernsehen sieht, in der gleichnamigen Rateshow in der ARD. Herr Hoeker, Sie wissen, die Antwort auf die verrücktesten Fragen in der letzten Folge, die ich geschaut habe, lautete eine Frage zum Beispiel, warum enthält der auf Neukaledonien im Südpazifik heimische Baum Pycandra acuminata blaugrünen Pflanzensaft? Und Sie haben auf die richtige Antwort getippt, nämlich, dass er Nickel enthält. Wie bitte kommen wir auf so eine Antwort?
Naja, also es ist ja so, dass das ja nett anmoderiert war mit ich weiß so viel, aber dann in der Erklärung schon drin stand, ich tippte da drauf. Also ich wusste das natürlich nicht. Also ich war ganz überrascht, dass es einen Baum gibt mit so etwas. Ich hatte da nur gedacht, da muss halt irgendetwas drin sein, was die Farbe verändert. Und wir haben ja immer zwei Alternativantworten. Und das eine war, glaube ich, ein Sporenpilz, der seine Farbe abgibt und noch irgendwas Drittes. Und manchmal kann man das andere dann ausschließen. Und ich weiß, dass das Blut von verschiedenen Tieren anders ist, weil es andere Stoffe hat, an denen sich der Sauerstoff bindet. Bei uns ist es Eisen, deswegen rot. Und woanders ist es dann... Ah nee, es waren gar keine Tiere, das waren außerirdische. Klingonen, glaube ich, sind grün, weil die haben Kupfer oder irgendwelche solche Sachen. Und deshalb war ich bei Nickel dann. Und das Schöne ist ja, das ist jetzt wieder jetzt... Ah, hier kann man sehr schön erklären, warum dieses Bild entsteht. Ich wüsste so viel. Weil die 45 anderen Fragen, die ich alle völlig falsch beantwortet habe, mit unfassbar dämlichen Erklärungen, die werden ja alle gar nicht erwähnt. Und somit ist wieder das Bild entstanden, ich hätte etwas gewusst, was noch nicht mal stimmt.
Ich glaube, Sie haben aber in der Folge gewonnen tatsächlich.
Ja, das lag aber, glaube ich, auch an dem Kollegen, wenn ich das recht erinnere. Gerade immer, bei der Finalfrage war es, glaube ich, Film, Funk, Fernsehen und dann, da ist bei mir quasi alles vorbei.
Gab es denn Promis, Sie sind ja immer mit einem Promi im Team, wo Sie wirklich beeindruckt waren, wie viel derjenige wusste?
Also sofort fällt mir Frank Elstner ein. Den würde ich als Gehirn bezeichnen.
Aber der hat natürlich auch schon genug Fernseherfahrung, genug Shows moderiert.
Viele Shows gemacht, ja, aber der hat, also was der natürlich hat, ist, der hat allein über seinen Beruf, der hat selber ja Quiz.
Sendungen, ja.
Genau, Rätselsendungen moderiert. Und da ist ihm natürlich schon viel begegnet und er hat Reisesendungen gemacht, hat sich mit Menschen getroffen und was der halt kann, ist extrem gut kombinieren. Wenn man halt von der einen Sache was weiß und es auf was anderes übertragen, da ist der natürlich sehr, sehr weit vorne.
Gegenfrage, bei wem Sie gedacht haben, für so blöd hätte ich den nicht gehalten, die wollen Sie wahrscheinlich jetzt nicht beantworten, ja,
natürlich,
oder?
Es wäre natürlich sehr unhöflich. Es gibt Menschen, ich sage es mal so, es gibt Menschen, die haben ihre Erwartungen erfüllt.
Okay.
Aber es wäre natürlich jetzt unfair, wenn ich da jetzt, wenn ich die Namen nenne. Aber ich bin nur so allgemein manchmal überrascht, dass Leute, die in der Öffentlichkeit mit Wissen zu tun haben, überraschend wenig wissen und andere, die man für strunzendoof hält, so dieses klassische Topmodel-Bild, dass die eine Sache nach der anderen raushauen. Also das kann ich nur jedem sagen. Das sind Vorurteile und es ist durchaus sinnvoll, den Menschen individuell zu betrachten.
Wobei ich bei Frank Elstner auch drauf getippt hätte, dass der fit ist und viel weiß,
muss
ich sagen.
Das ist schon abgefahren, was Leute so dann auch an Allgemeinwissen mitbringen. Und dann habe ich mit einem unter den Tatortkommissar, der hat einfach komplett Philosophie studiert. Dann gibt's andere, auch Schauspieler, die erzählen einem Dinge über Chakren, die aus dem Körper rausstrahlen und von irgendwelchen Energien, wo man denkt, ganz ehrlich, hast den Knall nicht gehört. Das ist irgendwie, da gibt's ja schon noch sowas wie Falsifizierbarkeit und Wissenschaft und Gehirn.
Ich glaube, so mit Parapsychologie haben sie es nicht so.
Nee, das habe ich überhaupt nicht.
Ja, sprechen wir später nochmal näher drüber. Verändert denn, wenn man in so einer Sendung dabei ist und natürlich dann selber auch ganz viel lernt dadurch, verändert es den Alltag? Machen Sie jetzt manche Dinge anders als früher?
Ja, also man lernt in der Sendung ja überraschend wenig. Man erfährt eine Menge. Das ist ein Unterschied, der mir so irgendwann mal aufgegangen ist. Weil die Sachen gerade in der Sendung, und das macht ja auch den Reiz der Sendung aus und für mich auch diesen riesigen Spaß, dass es wirklich sinnlose Sachen sind. Selbst in normalen Quiz-Sendungen weiß ich nicht, ob das, was man da erfährt, ob man das wirklich braucht. Also natürlich ist es gut zu wissen, wann welche Bundeskanzler wie gelebt haben. Aber für den wirklichen Alltag ist es schwierig. Bei uns haben wir allerdings 2, 3 Rubriken, die man wirklich nutzen kann, das sind diese Haushaltstipps. Also die nennen sich ja bei uns Trick 17 und Clever und im Grünen. Und das sind Sachen, die man im Alltag anwenden kann. Also im Grünen, wie kann man verhindern, dass Schnecken die Gemüsebeete oder die Gewürzterrassen angreifen, indem man halt so ein Kupferband drumherum wickelt, weil die da nicht drüber gehen. Sowas kann man anwenden. Oder wie kriegt man die Flecken in den Fugen im Badezimmer, wie kann man das verhindern, indem man eine weiße Kerze einfach drüber reibt und so eine ganz dünne Wachsschicht aufträgt. Das sind Sachen, die man im Alltag wirklich nutzen kann. Ich stelle gerade fest, dass man doch eine ganze Menge lernt.
Glaube ich auch. Ich sehe Sie schon.
Ich sehe Sie schon
mit der Kerze durchs Bad.
Ja, ich habe aus Versehen was gelernt,
ohne
es zu wollen.
Das ist doch das beste Wissen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade über Wer weiß denn sowas gesprochen, die ARD-Rateshow, in der Sie gemeinsam mit einem Promi gegen Elton und einen anderen Promi antreten und oft genug die Zuschauer auch wirklich verblüffen mit ihrem Wissen, auch wenn sie sagen, so dramatisch ist es nicht. Aber trotzdem muss man sich das ja auch irgendwo anlesen. Also lesen Sie ganz viel Wikipedia oder wie eignen Sie sich Wissen?
Ich bin ja sehr neugierig und das hilft natürlich. Also das ist einmal so, dass ich in Zeitungen, in Zeitschriften oder im Internet diese kleinen Artikel mag. Also so lange Abhandlungen über was ist so ein bisschen zweitrangig, aber so Infos, Neuigkeiten aus der Wissenschaft finde ich spannend. Geschichtsfakten, die irgendwo auftauchen. Wenn hier so WM-Berichterstattungen sind, Fußball, dann gucke ich, ist mir total egal, wie die gespielt haben, aber da sind dann irgendwie links oder rechts in der Zeitung sind dann so kleine WM-Splitter, wo dann irgendwie erklärt wird, woher der Begriff Arschkarte kommt, weil früher die rote Karte aus der Gesäßtasche gezogen wurde, weil man schwarz-weiß das nicht erkennen konnte. Und solche Sachen bleiben dann hängen.
Sie bringen ja Ihr Wissen nicht nur in Wer weiß denn sowas unter die Leute, sondern durchaus auch in Ihren Bühnenprogrammen. Ja. So liegen Sie richtig falsch, heißt Ihr noch aktuelles. Ab 5. April startet dann das neue mit dem schönen Titel Morgen war gestern alles besser. Super ja. Titel, finde ich. Wie viel Prozent bei diesen Programmen ist akribisch vorbereitet von Ihnen und wie viel Prozent machen Sie spontan auf der Bühne?
Das ist, ich schätze mal so 60-40. Und ich sage noch nicht mal, was davon was ist, weil es sich halt variiert. Es gibt natürlich Dinge, die ich den Leuten erzähle. Und weil die Leute mir so nett zuhören, höre ich denen auch zu. Und da ich sehr neugierig bin, will ich natürlich auch was wissen. Also, wo die Leute herkommen, ob es interessante Sachen gibt, die man sich da angucken kann. Welche Hobbys sie haben, welche Berufe, wie sie sich kennengelernt haben. Jetzt in dem neuen Programm geht es ja darum, dass man die Vergangenheit so gerne verklärt. Dass es, man fand, früher war einfach alles besser. Und heute ist alles total schlimm. Und deshalb werden wir morgen sagen, dass heute natürlich alles besser war. Was natürlich blöd ist, weil wir könnten ja auch heute schon sagen, dass es schon besser war als...
Absolut.
So. Und statt einfach zu genießen, dass wir in einer extrem glücklichen Zeit leben. Und da ist natürlich dann auch die Frage, was fandet ihr denn besser? Welche Zeit gefällt euch? In welcher Zeit wollt ihr denn leben? Gucke ich so ein bisschen nach, was ist da passiert? Und ist das wirklich das, was ihr wollt? Und solche,
also
solche
das, Sachen. Also das sind dann die spontanen Elemente.
Kann alles passieren von das, was habt ihr für Hobbys, alle sagen Fußball, aber ich hatte auch schon Leute auf der Bühne, mit denen habe ich danach getanzt, sie haben Klavier gespielt und ich habe dazu gesungen, also das ist
also alles ist
möglich.
Drin auf
genau.
Jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall bei Ihrem aktuellen Programm, so liegen Sie richtig falsch, einiges gelernt, zum Beispiel, dass man an der Supermarktkasse nicht drauf schauen soll, wie viel die Leute vor einem im Einkaufswagen haben, sondern nur, wie viele Leute vor einem in der Schlange stehen. Wieso das
denn? Was mich total fasziniert, ist die große Irrtumsfreude unseres Geistes, dass er uns eigentlich immer auf die falsche Fährte oder sehr, sehr oft auf die falsche Fährte führt. Und der Kern, den ich seit, glaube ich, den letzten 5 Programmen habe, ist immer Objektivierung der eigenen Wahrnehmung. Und man kennt das, man kommt in den Supermarkt vor einem in Wagen rappelsvoll und man geht zur anderen Kasse. Da stehen dann 3 Leute, aber die haben nur eine Cola. Und das ist halt so ein klassischer Irrtum, weil das, was an der Kasse dauert, ist, das haben natürlich Leute gemessen, ist der Bezahlvorgang. Weil wir heute mit EC-Karte bezahlen und das dauert, glaube ich, im Schnitt 45 Sekunden und die Scannerkassen gehen heute so schnell, da ist es total wurscht, wie viele Produkte die da drüber ziehen. Das macht flip.
Aber die Leute brauchen doch dann auch wieder lange zum Teil, um die Sachen einzupacken in ihren Einkaufskorb.
Aber während eingepackt wird, werde ich ja schon wieder gescannt. Also das ist, man hat da so Untersuchungen festgestellt. Interessanterweise ist man auch schneller, wenn man immer die am weitesten links befindliche Kasse nimmt.
Wieso
weil wir
denn?
Tendenziell als Rechtshänder immer zu den rechten Kassen gehen. Also wir gehen zu den Kassen, die weiter rechts liegen und zu den Kassen, wo das Band rechts von uns ist, weil wir mit rechts die Sachen aufs Band legen. Das heißt, wenn man einfach spontan sagt, ich gehe einfach zu der linken Kasse, wo man mit der linken Hand die Sachen drauflegen muss oder die möglichst weit links noch aus in den von vielen, vielen Kassen, ist man auch noch mal schneller.
Ist es egal, ob ältere oder jüngere Leute vor einem stehen?
Ja, nicht ganz. Da sind interessanterweise die Älteren, sind da wiederum die Schnelleren, auch gegen die Erwartung. Man denkt immer, die Alten brauchen ewig, aber die Alten haben halt Bargeld. Das geht schneller.
Also wir fassen das jetzt mal zusammen. Am besten ganz nach links an die Kasse, es sei denn, es stehen da ganz viele junge Leute.
Genau, am besten die möglichst linke Kasse mit möglichst eher vielen alten Leuten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie fasziniert aber nicht nur Wissen, sondern auch Halbwissen oder Unwissen. Sie sind Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Was ist das für eine Gesellschaft?
Ja, das ist also ist nicht Halbwissen und Unwissen, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Es gibt ja Parawissenschaften von den Klassikern, was man kennt, diese ganzen Astrologen und Sterne und so weiter. Und es geht aber ganz tief in den Alltag rein, wenn es um Homöopathie geht, Impfgegner und so weiter. Und die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, also die GWUP, also die sagt nicht einfach, das ist Quatsch, sondern sie geht wissenschaftlich daran. Also erklärt, warum ist das Unsinn? Oder sagt, ganz ehrlich, wenn Leute sagen, sie haben Fähigkeiten, dann untersuchen wir die. Weil ganz ehrlich, wenn wirklich jemand übersinnliche Fähigkeiten hat, dann sind wir die Ersten, die das wissenschaftlich nachgewiesen haben. Bisher hat sich das noch nie ergeben, weil lustigerweise die Naturwissenschaft für alle Menschen gilt. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es ja diese eine Ausnahme und da warten dann halt alle
drauf. Die lassen sich dann wahrscheinlich auch nicht untersuchen.
Und das,
ne?
Nee, ja, das ist ja viele schon und sind dann halt überrascht, dass es gar nicht, dass das, wenn sie Wünschelroutengänger sind oder das können, dass sie dann überrascht sind, dass das quasi einer Lotterie gleichkommt. Das Spannende finde ich vor allen Dingen daran, ist diese wissenschaftliche Art zu denken. Weil das natürlich, wenn man sich Gedanken darüber macht, wieso ist die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel oder warum haben Sterne keinen Einfluss, das hilft einem dann natürlich auch bei anderen Dingen, die im Alltag relevanter sind heutzutage mit diesen ganzen Fake News und diesen Pseudowissenschaften. Und man ist selber trotzdem, unterliegt man denselben Mechanismen. Das Gehirn, ich habe ja auch ein normales Gehirn, das macht dieselben Fehler wie alle anderen auch. Aber es macht mir halt Spaß, dort die eigenen Fehler zu erkennen. Und das ist bei Impfgegnern, ist das ein ernsthaftes Problem für die Gesellschaft? Ich meine, wir sind nicht umsonst, sind wir ein Warngebiet für Masern, wo man abrät hinzureisen, weil es Leute gibt, die einfach lieber krank sein wollen und ihre Kinder gefährden. Und bei Homöopathie, also die Leute geben Millionen Geld für Zucker und Wasser aus.
Sie waren ja als Kind Messdiener, sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Ist denn Religion und Glaube was, womit Sie trotz allem heute noch was anfangen können?
Nein.
Oder haben Sie sich da völlig von verabschiedet?
Also ich habe eine sehr schöne katholische Kindheit gehabt. Es war total super. Wir haben Freizeiten organisiert. Ich habe total viel. Ich habe da meine ersten Theatererfahrungen gemacht. Ich habe Freunde, die ich jetzt noch, mit denen ich jetzt noch zu tun habe, von damals. Ganz oft, wenn ich Dinge mache heutzutage, greife ich auf die sozialen Erfahrungen der Zeit zurück, weil das war super. Ich finde auch, Leute sind unfassbar glücklich in Kirche und deshalb, wenn sie dran glauben, sollen sie das alles machen. Auch Kirchen sind wichtig für die Gesellschaft, weil sie die Menschen einfangen, weil sie den Leuten helfen, ihnen einen Halt geben, eine Stütze geben. Das Problem ist nur, wenn man selber irgendwann merkt, ich glaube nicht an Gott, es gibt einfach für mich keinen Gott, dann wird es relativ müßig, sich einer Religion anzuhängen, die das als Basis ihres Handelns sieht.
Wie weit würden Sie denn in Ihren Programmen jetzt zum Beispiel mit Witzen über Religion gehen?
Oh, das würde ich schon machen, weil also ich mache interessanterweise vor allen Dingen Witze über das Christliche und über das Katholische.
Das ist auch ungefährlich.
Weil das, ja, erstmal ist es ungefährlicher und ich habe über den Islam auch was, auch Sachen, das tauchte dann auch auf. Ich kenne mich da zu wenig aus. Und mit dem Christlichen, mit dem Katholischen bin ich groß geworden. Das finde ich grundsätzlich ja eine positive Religion, dass ich mich viel lieber damit, darüber dann Witze mache. Und ich mache mich, zumindest ist das meine Haltung, nicht darüber lustig, sondern ich erzähle lustige Dinge aus den Ritualen der Kirche. Also wenn es um Reliquien geht und diese ganzen Dinge.
Da hören wir jetzt mal was aus Ihrem Programm. Es geht um die drei Nägel vom Kreuz Jesu, die als Reliquien verehrt werden, bei denen es aber einen Haken gibt.
Wenn man sich jetzt aber auf der Erde umguckt, dann stellt man fest, es gibt unfassbar viele Nägel vom Kreuz Jesu. Wenn man die alle zusammenpackt, ist das ein riesiger Stapel. Die Erklärung dafür ist aber ganz einfach. Es handelt sich dabei, bis auf drei Nägel, bei den anderen Nägeln um sogenannte Kontaktreliquien. Kontaktreliquien sind Gegenstände, die mit Originalreliquien in Kontakt geraten und danach auch Reliquien sind. Ja, das ist so, wie wenn ihr vom Tennis keine Ahnung habt, dann trefft ihr Boris Becker, gebt ihm die Hand und danach gewinnt ihr jedes Turnier. Ja. Oder ihr seid schwanger.
Interessant bei dem, was wir gerade gehört haben, ist, kriege alle Reaktionen von Herr Hohecker, ich finde es unfassbar, wie sehr Sie meine Religion beleidigen. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Und die sind wirklich verletzt. Und andere, die kommen und sagen, ich bin irgendwie Pastor, Jugendarbeit und so weiter. Und ich finde es so toll, wie schön Sie sich damit auseinandersetzen und wie positiv Sie davon reden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1970 in Neustadt an der Weinstraße aufgewachsen, sind Sie dann erst in Frankfurt mit 10 Jahren mit Ihrer Familie nach Bonn gezogen, wo Sie heute noch leben. Sie haben ja schon gesagt, Ihr Vater hat als Postbeamter angefangen, hat sich dann hochgearbeitet. Die Mutter war, glaube ich, Hausfrau. Würden Sie sagen, das war so eine richtig typisch deutsche Durchschnittsfamilie, in der Sie aufgewachsen sind?
Ich glaube ja, das war sehr, also natürlich Beamtenfamilie, aber ganz klassisch. Vater hat gearbeitet, Mutter auch. zu Hause halt, die hat sich einfach um drei Kinder gekümmert und das ist, ich sag mal so, auch ein Fulltime-Job. allerdings ohne Feierabend, ohne Ferien
und ohne Bezahlung,
Wochenende. Genau. Naja, ohne Bezahlung, das ist ja nur im Ansatz. Also teilte sich ja das Gehalt mit meinem Vater. Aber ganz, war eine ganz klassische Familie. Ich muss das gerade nachdenken, aber es war alles. Nee, wir haben...
Hatte Ihr Vater oder Ihre Mutter so eine heimliche Comedy-Ader auch? Oder überhaupt nicht? Waren Sie der Einzige, der so aus der Art geschlagen ist?
Also ich bin in der ganzen Familie, glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen aus der Art geschlagen ist. Aber wir waren schon immer eine gut gelaunte Familie. Also es war... Es galt schon immer, man muss immer lachen können. Also die Klassiker auf Beerdigung an Krankenbetten wurde immer auch gelacht, weil das Lachen, das ist wie so eine, gerade in traurigen Situationen, das ist wie so eine Salbe, oder die Wunde bleibt und die geht vielleicht auch nie weg und die ist auch eine Narbe, aber es kühlt für einen Moment. Und das habe ich von beiden Seiten mitbekommen.
Apropos Wunde, waren Sie ein guter Schüler?
Das kommt aufs Fach an. Also die Sprachen waren bei mir katastrophal. Ich war immer neugierig. Ich fand immer die ganzen Sachkunde, was dann später Erdkunde, Biologie und Geschichte und so war, fand ich immer interessant. Aber wirklich gut war ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, Abi, glaube ich, 2, 3.
Aber naja, auch nicht so schlecht, ne?
Ja, damals, nee, wie ist das denn?
Zur Medizin würde es heute nicht reichen.
Nein, nein, es hat auch damals noch nicht zur Medizin gereicht. Das hat eigentlich...
VWL haben Sie studiert,
ja, VWL,
ne?
Dafür hat es gereicht. Da brauchte man nämlich kein Numerus Clausus.
Aber auch nicht zu Ende? Weil
nein,
dann kam die Comedy dazwischen.
Ich habe das Vordiplom gemacht und dann quasi ist ausgefadet. Also ich habe dann noch 2, 3 Vorlesungen gehört, die mich interessiert haben. Spieltheorie, total spannend. Wirtschaft als Spiele zu verstehen und strategisch sich die anzusehen. Also eine fantastische Art zu denken, Probleme anzugehen. Gerade jetzt beim Brexit, wo man sagt, da wird ja auch
alle
immer von
pokern
diesem,
letztlich.
Genau,
ja.
Wird ja immer von diesem Spiel geredet, diese Chicken Run, dass 2 Autos aufeinander zufahren und wer geht zuerst raus und das sich dann überlagert, weil in dem einen Auto sitzen Leute, die auch noch verschiedene Spiele spielen und solche Sachen. Total spannend, um Dinge zu verstehen. Nützt nichts, aber es bleibt spannend. Aber ich habe damals schon angefangen, so auf Industrieveranstaltungen zu spielen, war mit Comedy Crocodiles auf Tour und das war mir
mit
immer
Bastian
wichtiger.
Bastian Pastewka zusammen. Haben Sie die gegründet? Woher kannten Sie sich?
Aus der Schule. Ich habe mit einem Freund, mit Oliver Bröker, jongliert. Dann haben wir eine Jonglier-AG in der Schule gehabt, wo wir einen Auftritt hatten. Mit Jonglieren kann man nur 1,5 Stunden niemanden vom Hocker reißen. Dann haben wir aus der Theater-AG, wo der Bastian Pastewka mit Kai Ruth Wenzel drin waren, haben dann Sketche gespielt.
Das war eine echt kreative Schule, glaube ich.
Und dann,
ne?
ja, war auch. War allerdings, ist uns dann irgendwann mal aufgefallen, von allen Theaterprojekten gab es Schaukästen, nur von unseren nicht. Aber ein kleiner Wermutstropfen, der mir immer wieder mal so aus dem Auge rinnt. Und daraus ist dann ein Viererensemble geworden. Ja, das hat einfach Zeit gekostet. Und als dann Switch kam, war also was völlig albern, noch daran zu denken, zu studieren. Und dann bin ich irgendwie rausgeworfen.
Ihre Eltern darauf reagiert? Für die war das so wahrscheinlich sehr befremdlich, oder?
Ja, also natürlich. Also mein Vater war Beamter und er hat bis zum Schluss hat er gesagt, ganz ehrlich, Bernhard, das ist total schön, was du machst, aber als Hobby ist in Ordnung. Dass man aber irgendwie 6 Wochen jeden Tag 8 Stunden in Köln in einem Studio sitzt und dann noch die Vorbereitungszeit dazu kommt, dass das einfach nicht passt, um damit noch nebenher zu studieren. Das geht halt einfach nicht. Aber er hatte immer natürlich den Sicherheitsgedanken, Familie ernähren. Und damit bin ich groß geworden, mit dem ganz klassischen Männerrollenbild. Du musst Geld verdienen, damit du eine Familie ernähren kannst.
Und meine Schwester geklappt, oder?
Einfach, ja, hat geklappt. Aber gemeinerweise musste meine Schwester das Geld nur verdienen, um unabhängig zu sein. Und da dachte ich, das diskriminiert ja schon Männer.
Sie tun mir jetzt wirklich
leid. Ja, ich merke das.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Bernhard Hoeker, der nicht nur Comedian ist, sondern auch schon ganz besondere Bücher geschrieben hat, unter anderem Reisebücher, Meilenweit für kein Kamel heißt das eine und schildert seine Teilnahme an der Allgäu-Orient-Rallye, außerdem am schönsten Arsch der Welt über ihre Neuseeland-Reise. Welche Reise war abenteuerlicher?
Ja, also die abenteuerlichere von beiden war definitiv diese Rallye, weil wir natürlich in alten Autos über Land gefahren sind. Also die Rallye heißt, man darf mit Autos, die mindestens 15 oder 20 Jahre alt sind, mussten wir bis nach Jordanien fahren, durften keine Autobahn benutzen, am Tag nicht mehr als 666 Kilometer fahren und nicht mehr als 10 Euro pro Übernachtung ausgeben. Oh. Das heißt, man ist aufgrund der Rahmenbedingungen gezwungen, Seitenstraßen zu nehmen, nicht in den schönsten Herbergen zu nächtigen, sondern dann so ein bisschen abenteuerlicher unterwegs zu sein. Und währenddem das in Österreich, Rumänien, Ungarn und so weiter noch unspektakulär war und auch in Griechenland und beziehungsweise dann in der Türkei geht, wurde es dann im Süden der Türkei und insbesondere in Syrien sehr spektakulär, weil das natürlich ein Land ist. Das war damals, glaube ich, 2 Jahre bevor der Krieg angefangen hat. Und da also war das ja noch eines der Schurkenstaaten und da sind wir halt reingefahren und waren dann in Palmyra, Damaskus, Idlib, also diese ganzen Orte, die jetzt immer wieder in den Nachrichten auftauchten, da bin ich halt mit dem Auto durchgefahren und habe das selber gelenkt und über Landstraßen und haben dann noch Aufgaben erledigen müssen, wie so eine Riesenschnitzeljagd und dann auch nach Jordanien rein in der Wüste übernachten und so. Das sind schon Erlebnisse, die sich sehr viel stärker einprägen als, ich sag jetzt mal, so ein Zelturlaub im Bayerischen Wald.
Und dann hat es aber noch nicht mal für ein Kamel gereicht.
Aber es hat nicht für ein Kamel gereicht, wir wurden leider Vierte.
Das wäre die Sieger.
Ja, wie alle, die Gewinner haben ein Kamel bekommen.
Aber was hätten sie mit dem Kamel gemacht?
Ja, nichts, das bleibt halt da. Weil man darf es nicht ausführen aus Jordanien, das ist ein bisschen problematisch.
Kannst ja verkaufen.
Ja, das bleibt da. Das ist auf eine Farm gekommen. Dort, die haben Milch gegeben, die Kamele. Und mit dem Geld, das Ganze war für einen guten Zweck. Also die Autos wurden verkauft. Und von dem Geld wurde eine Käserei gebaut. Natürlich Kamelkäse, weil wir ja auch alle Kamele dagelassen hatten. Die dürfen nämlich nicht nach Deutschland eingeführt werden. Und deshalb sind die da geblieben. Und alle haben sich gefreut, den zweiten Platz zu bekommen. Denn das ist eine Wasserpfeife für jeden. Die hätte man mitnehmen können. Allerdings sind wir Dritte geworden, Dritte oder Vierte. Ich glaube, wie alle anderen, die nicht Erste oder Zweite wurden,
okay,
ist man dann Dritter geworden oder Vierter.
Und da gab es gar nichts?
Nein.
Aber also, Sie haben die Erinnerung?
Ich habe die Erinnerung und ich habe der Prinzessin Basma die Hand gegeben, der Schwester des jordanischen Königs, die nämlich quasi die Patin dieser Rallye war. Und da habe ich mich total gefreut, dass sie dann, als dann hieß sie, jetzt kommt gleich die Prinzessin, wie man sich das ja vorstellt im Orient, da kommt dann eine wunderschöne junge Frau, halb beschleiert und goldenem Gebömsel an den Klamotten und es klimpert und sie wird unter einem Baldachin auf einem Stuhl von gut aussehenden, dunkelhäutigen Männern mit geöltem Oberkörper hereingetragen und ein Pfauenfächer im... Ein Pfauenfächer im Vorfeld wird gewedelt und Tiger, die an Ketten, goldenen Ketten nebenher geführt werden und was weiß ich. Und dann kam halt, ich sag mal so, so eine Sparkassenleiterin, die halt im Businessanzug kurze Haare dann da vorne stand und mal eine saftige Rede gehalten hat zum Thema die Zukunft unseres Landes ist das Wissen und nur das ist das, in das wir investieren können, wir haben sonst nichts. Und hat da,
wobei das natürlich wieder ihr Thema ist.
Ich fand das super. Es war für mich eine tolle Erfahrung, wie man mal wieder mit Vorurteilen, wie man die so vor den Latz geknallt kriegt und fand die sehr tough. Lief ein bisschen so rum wie Frau Merkel.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wandern tun Sie ja auch, glaube ich, privat gerne? Auch pures Wandern oder nur in Kombination mit Geocaching?
Ja, ich bin ein Naturbursche. Ich bin sehr, sehr gerne draußen. Ich liebe Wald deshalb und behaupte immer noch, dass der Pfälzerwald der schönste Wald ist, den wir haben. Gefolgt von allen anderen natürlich. Und was ich aber eigentlich liebe, sind Berge, also hochalpine Wanderung. Das ist das, wo es dann richtig Spaß macht. Und dieses Geocachen, also diese moderne Schnitzeljagd, die Suche nach der Plastikdose oder nach der Dose, ist ein schönes Beiwerk. Also wenn ich mich zwischen zwei Gipfeln entscheiden soll, dann nehme ich den, wo die Dose liegt. Oder aber wenn man hochwandert, dann freut man sich, dass man noch einen zusätzlichen Grund hat, dort Zeit zu verbringen. Man hat einen Punkt auf einer Karte, da kann man nachher gucken, wo man war. Beziehungsweise man kann selber etwas verstecken.
Was war denn das Netteste, was Sie in so einer Dose gefunden haben bislang?
Ach, interessanterweise gibt es da nichts Spannendes, weil man findet ein Buch und trägt sich ein. Und das ist das, worum es geht. Das ist wie ein Gipfelbuch.
Aber manchmal liegen doch auch kleine Geschenke.
Ja, man kann, aber das ist nicht so mein Favorit. Also da sind dann, es gibt die sogenannten Trails, dann liegt da irgendwie so ein kleines Playmobil-Männchen drin, das kann man mitnehmen und dafür legt man irgendwie so einen Schleichhund rein und der Nächste nimmt den wiederum mit. Das Problem ist nur, im Laufe der Zeit
wiederholt sich alles.
Ja, es wird vor allem immer schlechter, weil jeder legt etwas rein, was billiger ist als das, was er rausgeholt hat. Und das macht's natürlich, also irgendwann sind es dann die McDonald's-Spiele aus der Junior-Tüte, dann gehen die kaputt und dann ist es nachher nur noch ein Feuchttuch oder ein Brillenputztuch oder eine Büroklammer.
Also der Weg ist das Ziel.
Das ist nicht das, was ich jetzt wirklich favorisieren würde. Da sind dann schon diese Travelbugs spannender, also dass man eine Münze findet, die man mitnimmt, die hat so einen Code, dass die individualisiert ist und über eine Webseite kann man dann sehen, wo die schon überall war und legt die in den nächsten Cache rein. Auf diese Art und Weise wandert sie. Und ich habe selber auch so eine, das ist so eine, die nennt sich Marianngraben, die soll im Marianngraben landen. Die habe ich in Deutschland in irgendeine Dose gelegt, in irgendeinem Feldweg. Und inzwischen ist die in der USA an der Westküste und ich hoffe, dass sie demnächst auf ein Schiff mitgeht und die über den Marianngraben fahren, werfen sie dort von Bord und sie versinkt dort auf dem tiefsten Punkt des Meeres.
Ich drücke Ihnen mal die Daumen.
Ja, ich auch.
Kommen wir nochmal weg vom Marianngraben nach Neustadt an der Weinstraße, wo wir unsere Lachwanderung machen. 4 Kilometer ist die Strecke hier, also für jeden machbar. Und vor und nach Nach der Wanderung spielen sie Ausschnitte aus ihrem neuen Programm, das gerade 2 Tage vorher Premiere hat. Es ist also wirklich was Brandaktuelles.
Wenn man sich auskennt in dem Fach, weiß man, der Begriff brandneues Programm ist mit unfassbar viel Nervosität verbunden. Weil man ja quasi erst, wenn man das auf der Bühne macht, weiß, ob es und wie es funktioniert. Also wenn die Leute Pech haben, komme ich und sage, es hat leider nichts funktioniert, wir gehen jetzt los. Das ist allerdings eher unwahrscheinlich. Und ich selber bin halt total neugierig auf das neue Programm. Das ist, ein Programm ist immer sowas wie so ein Kind. Am Anfang hat man auch so überhaupt keine Ahnung, muss man das jetzt wickeln und was will das essen? Und nachher läuft es so neben einem her, bis man es dann irgendwann, es klingt jetzt komisch, weil man es irgendwann abgibt. Das machen mit Kindern natürlich nicht. Bis es irgendwann seinen eigenen Weg geht und man sich auf ein neues konzentriert. Und ich bin jetzt gerade in den Vorbereitungen, weil natürlich bis zur Premiere und wahrscheinlich auch noch die Tage danach verändert sich das.
Morgen war gestern alles besser, hatten wir schon erwähnt. Toller Titel. Sind Sie da selbst drauf gekommen?
Ja, weil die Programme ergeben sich immer aus den alten Programmen. Und im alten Programm ging es halt um Wahrnehmungsverzerrung. Und da geht es halt auch darum, dass man die Vergangenheit verklärt und das habe ich dann nur in so einem ganz kleinen Aspekt erwähnt, dass es immer mehr Negativnachrichten gibt. Und zwar nicht, weil es schlechter wird auf der Welt, sondern weil immer weniger Negativsachen passieren. Und deshalb wird darüber berichtet, weil es eine Besonderheit ist und nicht, weil es normal ist. Man hält es aber deshalb auf einmal für normal. So. Und da gibt's aber noch mehr Punkte, die damit zu tun haben. Und das ist dann quasi der Titel für das Programm gewesen, weil es mich unfassbar nervt im Moment. Auch dieses Ganze, früher war alles besser und zurück in die 60er und die Gesellschaft ist so schrecklich geworden und ich kriege auch dauernd Mails über meine Sprache, dass das früher besser war und die würde so verhunzen und sowas. Und
als es noch echtes Kabarett gab.
Ja, als es noch echtes Kabarett gab und als wir haben damals in der Schule noch gelernt, wie man richtig redet, was man leider vergisst, dass das, was die damals als richtiges Reden gelernt haben, war für deren Eltern wiederum wieder völliger, also unmöglich. Aber jeder hat immer nur sein eigenes Jetzt als den Maßstab der Welt. Und das finde ich halt so schade, weil man sich damit so schwer macht und anderen auch. Also nichts dagegen, dass man Sachen unter Kontrolle hat und miteinander redet, sodass man sich versteht. Und deshalb habe ich da mehrere Aspekte in dem aktuellen Programm drin, aber auch Dinge, die damit jetzt, ich sage mal, nur entfernt zu tun haben, weil das ja dann auch ein bisschen monothematisch und langweilig wird.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jetzt brechen wir für Sie, Herr Hoeker, aber erstmal mit einer kleinen Leute-Tradition. Unsere Gäste bekommen nämlich am Ende der Sendung immer was geschenkt, Sie nicht?
Ich überlege gerade, ich bin ja ein Freund davon, Traditionen zu brechen, ob ich das in diesem Fall überhaupt gut finde.
Nein, Sie müssen sich's erarbeiten nämlich erst. Oh. Ich teste nämlich jetzt ein bisschen Ihr Pfalzwissen, dass Sie ja genetische Halbpfälzer sind. Das müssen Sie das ja quasi mit der, zwar nicht Muttermilch in dem Fall, sondern Vatermilch oder wie auch immer.
Ich sag mal so, da ich Halbpfälzer bin, reicht es ja wahrscheinlich, wenn ich 50% der Fragen
richtig beantworte. Wenn es Halbwissen ist, genau. Also, wir machen das wie bei Wer weiß denn sowas? Ich habe auf jede Frage 3 Antwortmöglichkeiten und nur eine davon ist richtig, okay?
Okay, ich bin bereit.
Frage 1. Was sieht man am Fuß der Kanzel der Schlosskirche in Bad Dürkheim? A. Einen Engel, der dem Teufel das Lesen in der Bibel beibringt. B. Den Teufel, der einem Engel das Lesen in der Bibel beibringt. Oder C. Einen Engel, der mit einem Teufel gemeinsam einen Totentanz tanzt.
Das ist ja abgefahren. Und leider sehr gute Alternativen. Ich hatte zuerst bei A so, also dass der Engel dem, das war mein erster Gedanke, ja, das ist gut, dass der Engel dem Teufel das beibringt. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass sie doch den Totentanz tanzen, weil sich natürlich nach dem Tod entscheidet, ob gut oder böse.
Nee, es war der Engel, der dem Teufel das Lesen in der Bibel beibringt.
Verdammt.
Hatte ich aber doch mit dem Totentanz eine gute
Pferde. Ja, sehr gute, ja.
Gute Pferde gelegt, genau. So, Frage 2. Im oberen Helmbachtal befinden sich sogenannte Windlöcher. Sind das A. Löcher in der Erde, über denen Windstille herrscht, auch wenn es in der näheren Umgebung kräftig weht.
Falsch.
B. Felsspalten, die im Sommer kühle, im Winter warme Luft ausblasen. Oder
falsch.
C. 3 akkurat nebeneinander liegende Löcher, die sich im Laufe der Zeit auf einem Felsen dort gebildet haben und in denen eine besondere Luftzirkulation herrscht.
Da würde ich sagen sofort ja, weil ich meine, Windlöcher entstehen durch Wind. Also wie Erosion durch Wasser, nur halt durch Wind.
Nein, es sind Felsspalten. B, die im Sommer kühle, im Winter echt? Warme Luft ausblasen. Und zwar hängt es wohl damit zusammen, dass sich in Klüften im Gestein die Luft irgendwie mit einer konstanten Temperatur von 10 Grad Celsius befindet, die dann aufgrund des Temperaturunterschiedes mit der Außenwelt aus dem Berg kommt.
Und ich bin auch noch einer, der gerne in Höhlen geht, wo immer konstante Temperaturen herrschen.
Ja, sehen Sie mal. Sie haben jetzt noch die dritte Chance. Frage 3.
Ich komme aber nicht mehr auf 50%, glaube ich. Also so viel habe ich im Matheunterricht gelernt. Ich versuch's mal.
Jetzt kommt eine Frage zu unserem Lachwanderungsort Neustadt an der Weinstraße. In Neustadt gibt es ja einen Elvetritsche-Brunnen. Ich nehme mal an, Sie wissen, was ein Elvetritsche
ist. Natürlich weiß ich das. Das ist so ein Fantasie, kein wirkliches Fabelwesen, weil es ja undefiniert ist, aber ein Tier, das aus den verschiedenen anderen Tieren zusammengesetzt ist.
Genau, eine Kreuzung von Hühnern, Gänsen und Enten mit im Wald lebenden Elfen und Kobolden soll es sein. Und man kann sich in Neustadt auch in Neumondnächten auf Elvetritsche-Jagd machen. Das macht man traditionell mit einer Öllampe, einem Knüppel und einem Elvetritsche-Fangsack. Ja, und die Frage ist jetzt die, wie muss dieser Elvetritsche-Fangsack beschaffen sein? Er muss aus Jute sein. Elvetritsche hassen nämlich den Geruch von Plastik und lassen sich deshalb mit Plastiksäcken nicht fangen. B. Er muss an einem Ende mit einem speziellen Dreifachknotenstich vernäht sein. Oder C. Er muss vorne und hinten offen sein.
Ich glaube, er muss vorne und hinten offen sein.
Ja!
Ja!
Hohecker!
Mein Gott!
Sie
30%.
Haben es. Ja, weil in eine Öffnung wird eine Öllampe gestellt, um den Elvetritsch anzulocken. Ja, und dann kommt er in die andere Öffnung rein und dann muss nur schnell genug sein, um den Sack mit beiden Händen so zu machen und dann auch noch zu fangen. Also, Sie haben sich das Leute geschenkt mit der letzten Frage
so verdient.
Gerade noch verdient.
Sehr neugierig.
Das ist nämlich beruhigend für Sie. Sie müssen nicht auf Elvetritsche-Jagd gehen. Ich habe schon einen für Sie gefangen. Ja, in Form dieser
cool.
Elvetritsche-Handpuppe. Ich dachte nämlich, Sie können sich dann bei der Lachwanderung von japanischen Reisegruppen inspirieren lassen. Diese Handpuppe da nach oben halten und die Hörer werden Ihnen dann folgen.
Ach, das ist ja fantastisch. Das ist ja sehr lustig.
Und dann kriegen Sie auch noch das passende Outfit dazu. Oh. Ein Elvetritsche-T-Shirt in SWR1-Gelb. Das gebe ich Ihnen auch mal rüber.
So. Oh.
Ja. Damit Sie im Pfälzerwald bei der Wanderung nicht verloren gehen.
Schönes Gelb auch. Das ist wirklich die mit Leuchtwand. Ach, das ist super geil. Ja, vielen Dank. Ach, das ist ja klasse.
Viel Spaß bei der Lachwanderung. Danke, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und für alle, die wissen wollen, wie Sie dabei sein können. Infos gibt's auf www.swr1.de.
Ja, vielen Dank. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen Text lernen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.